Herzlich willkommen im Jahr 2025. Ab jetzt wird der Anfang nicht mehr weggeskippt.
Ja, denn der EIM-Podcast hat ein neues Format und wir kommen nun noch schneller zur Sache.
Zum Beispiel mit der Frage, warum die Preise für öffentliches Laden immer undurchsichtiger werden und weiter von den Strompreisen von zu Hause abweichen.
Und was man tun kann, um dem entgegenzuwirken. Dafür haben wir uns heute Dominik Freund, den Gründer und Partner von EVPay, eingeladen. Let's go!
Eigentlich ist Laden in den letzten Jahren immer einfacher geworden und es genügt teilweise schon eine einzige Ladekarte, um in weiten Teilen Europas an den meisten Stationen laden zu können.
Allerdings gehen die Preise zurzeit wieder weit auseinander, je nachdem, wo man sein Auto gerade angesteckt hat. Dominik, warum ist das so, dass man manchmal das 3- oder 4-fache des Strompreises von zu Hause zahlen muss?
Ja, das liegt am Marktdesign in Europa aktuell. Da sind verschiedene Player drin, aber bevor ich das so nochmal ausleuchte, vielleicht ganz konkretes Beispiel. Wir sind mit 3 Kindern in die Sommerferien gefahren mit dem Elektroauto durch Europa und im Durchschnitt haben wir immer über 80 Cent oder über 75 Cent geladen, teilweise sogar auch noch mehr. Das ist halt aktuell die Situation und es stimmt, es wird immer einfacher. Man kann mit beispielsweise mit der ENBW-Card kann man durch Europa reisen. Im Zweifel nutzt man die auch, weil man sich nicht wieder woanders anmelden will in Frankreich oder da nochmal ein Schleifchen drehen möchte. Das macht es dann einfacher, aber am Ende ärgert man sich dann doch über den Preis. Da muss man sich fragen, geht das nicht auch anders? Und bei EVPay sind wir der festen Überzeugung, es geht anders. Das liegt auch daran, dass die EVPay-Gründer, die haben in der Vergangenheit bereits lange im Bereich E-Mobilität und Payment gearbeitet und wir haben auch schon in Deutschland unter unserer Vorgängerfirma Wallbe, wo wir uns auch alle kennengelernt haben, Projekte umgesetzt, bei denen wir mit einem Kunden Situationen erreicht haben, wo wir von 29 Cent im Bereich AC pro Kilowattstunde sprechen und 39 Cent im Bereich DC. Das wird dann direkt im Direktverkauf angeboten. So, und warum kann man das nicht nur für Einzelne machen? Warum können wir das nicht auf breite Beine stellen? Und wieso können wir das nicht quasi in Europa ausrollen? Denn jeder Betreiber oder CPO würde doch in sich den Wunsch spüren, seinen Strom am liebsten direkt zu vermarkten. Kann er aber heute nicht. Heute kann ich mir keine Ladesäule aufstellen und direkt den Strom an meinen Nachbarn beispielsweise zu verkaufen, also rein hypothetisch. Ich brauche irgendwen, der mir den Strom quasi abkauft und in meinem Namen vermarktet. Und an wen vermarktet der den? Nicht an den E-Mobilisten, der vermarktet den normalerweise an die EMPs. Die EMPs, das sind die Electro Mobility Provider, das sind die Herausgeber der Fahrstromkarten. Das ist eine ENBW, eine E.ON, eine Enercity, eine Maingau, eine Pfalzwerk etc. Die machen einen großartigen Job, indem wir natürlich eine breite Verfügbarkeit an verschiedenen Karten haben. Aber diese Vielfalt an Karten führt dazu, dass die am meisten Geld haben, am Anfang viel investieren, auch die meisten Kunden attrahieren und dort dann Oligopole sich herausbilden. Und diese Oligopole führen einfach zu hohen Preisen. Das ist nichts Neues. Und das ist ganz besonders schön zu sehen, jetzt gerade im Bereich der E-Mobilität, über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen. Der CPO verkauft seinen Strom an einen Aggregator. Also Aggregator ist im Grunde eine Firma oder ein Unternehmen, das sogenannte CPO as a Service Leistung anbietet. Das heißt, die kaufen den Strom von verschiedenen kleinen CPOs ab und vermarkten den in ihren Namen an Dritte. Und wenn man sich dann anschaut, die geringste Marge bleibt dann tatsächlich beim CPO, also bei demjenigen, der das aufstellt. Und die anderen Parteien schneiden sich da sehr viel mit. Ein Beispiel mit echten Zahlen. Der E-Mobilist zahlt 65 Cent an den EMP. Der EMP kauft diesen Strom dann für 50 Cent bei einem Aggregator ein. Der Aggregator gibt dann 33 Cent an den CPO weiter. Jetzt unterstellen wir mal, der CPO kauft den Strom auch ein, weil er nicht selber produziert. Das kann ja auch ein Unternehmen sein. Und der kauft den dann wieder für 27 Cent ein. Dann bleiben beim CPO 6 Cent übrig, beim Aggregator 17 und beim EMP 15. Das heißt, derjenige, der das aufstellt, hat die geringste Marge. Und so eine Kette gibt es an verschiedenen Stellen im Markt. Also nicht nur im Bereich E-Mobilität, sondern mal ganz einfaches Beispiel. Jeder von uns kauft Milch im Supermarkt. Die kostet da 1,20 Euro. Und am Anfang der Kette ist auch der Bauer, der die Milch für 20 Cent an die Molkerei verkauft. Die Molkerei verkauft an den Einzelhandel und der Einzelhandel dann für 1,20 Euro an uns. Was machen wir jetzt als EVPay? In dem Beispiel ermöglichen wir es dem Bauern jetzt, seine Milch direkt an den Endkunden zu verkaufen, unter quasi Auslassung des EMPs und des Aggregators. Das konnte er bisher nicht. Mit unserer Technologie kann er das. Und zwar auch so, dass er trotzdem noch Fahrstromkarten ebenfalls quasi akzeptieren kann. Und der E-Mobilist entscheidet rein auf Basis des Kilowattstundenpreises, welchen Weg er nutzen möchte. Das heißt also, wenn er vor der Ladestation steht, sieht er den Ad-Hoc-Preis. Ich sag mal, der ist jetzt 39 Cent. Und er weiß, mit meiner ENBW-Karte muss ich an dieser Ladestation 89 Cent zahlen. Ich glaube, allen ist klar und bewusst, welchen Weg er dann wählen wird. Dann wird er natürlich sagen, ich zahle lieber 39 Cent. Und es muss gar nicht so ein Riesenunterschied sein. Es kann auch schon ein Unterschied von 1-2 Cent wird zum gleichen Ergebnis führen. Denn 1-2 Cent im Bereich der E-Mobilität würden jetzt in der Benzinwelt oder der Dieselwelt, der Ölwelt, sage ich mal, einem Unterschied von 6 Cent pro Liter sprechen. Also 3 Cent Unterschied im Bereich Kilowattstunden, ungefähr 6 Cent beim Liter Benzin. Wenn man sich das vor Augen führt, ist da sehr, sehr viel Spielraum für Optimierung drin. Das heißt, auf der einen Seite kann der CPO margenoptimiert denken, seine Marge also deutlich erhöhen, trotzdem den E-Mobilisten günstigeren Preis anbieten, der vor der Ladesäule steht, und der E-Mobilist sucht dann seine Karte aus oder den Weg, den er bezahlen will, entweder mit Kreditkarte oder Flottenkarte, Roamingkarte, nur auf Basis des Preises, der angeboten wird. Und die Entscheidung, welcher Preis dann gesetzt wird im Ad-Hoc-Bereich, diese Hoheit hat allein der CPO und niemand anders. Der CPO kann natürlich weiterhin seinen Strom über den Aggregator und den EMP an den E-Mobilisten ebenso vermarkten. Das geht auch heute schon. Wichtig ist uns, dass der CPO seinen Strom selbst verkaufen kann, dass trotzdem das Fahrstromkartenangebot erhalten bleibt, weil es kann ja durchaus auch sein, dass mal auch eine Flottenkarte besonders günstig ist. Dann kann er die Flottenkarte nehmen. Und wie der Endkunde im Endeffekt bezahlt, das ist uns eigentlich egal. Wir wollen einfach nur die Möglichkeit bieten, dem CPO seinen Strom direkt zu vermarkten und dem Endkunden diskriminierungsfrei die Wahl ermöglichen. Das geht heute so nicht. Wenn wir heute beispielsweise im Rastplatz Mücke an der A5 zwischen Frankfurt und Kassel, wenn ich da an den Ladepark fahre, da kann ich auch mit Kreditkarte bezahlen, kostet mich aber über 90 Cent die Kilowattstunde. Ich kann aber natürlich dann auch von dem Anbieter, von dem EMP mir die Karte nehmen, der dort auch gleichzeitig CPO ist, also die Lade den Park betreibt, dann ist natürlich günstiger. Und dann wird natürlich keiner Ad-Hoc-Karten nutzen, weil der Preis viel zu hoch ist. Und der Aggregator hat natürlich kein Interesse an dem Ad-Hoc-Laden, da er die Kundendaten nicht hat. Das heißt, über den hohen Preis, den wir heute beim Ad-Hoc-Laden sehen, an den Ladestationen, das ist ein Preis, der das Desinteresse der EMPs und CPOs, der großen CPOs ausdrückt, weil die wollen Kundendaten, die wollen Verträge, die wollen Abos verkaufen. Und wenn ich natürlich sehe, das Ad-Hoc-Laden ist super teuer, dann überlege ich mir wohl eher, okay, ich hole mir dann doch in dem Moment mal lieber die App, mache einen Vertrag mit dem CPO, EMP an der Stelle, dass ich bei dem dann meinen Strom beziehe. Aber so läuft das dann heute. Das heißt, wir sehen extrem hohe Ad-Hoc-Preise, obwohl das gar nicht nötig ist. Das heißt, zu allen anderen Gebühren wird das Ad-Hoc-Laden zusätzlich nochmal verteuert. Und das ist einfach die Situation, wie sie heute ist. Und deswegen ist das Laden in Deutschland so teuer. Es könnte viel günstiger sein, wenn man das Setup ändert. Mhm.
Jetzt hast du schon eine ganze Reihe von Beispielen noch gebracht, beziehungsweise auch die Kette einmal aufgezeigt, und wir das vielleicht nochmal so ein bisschen versuchen aufzudröseln. Wir hatten ja eingangs erwähnt, einerseits ist Laden heute einfach mit einer Ladekarte, du hast das als Beispiel auch genannt, komme ich im Prinzip heute durch Europa, kann fast überall laden, das funktioniert. Und das ist ja dank des Roamings möglich. Also das Roaming war in dem Sinne erstmal eine gute Entwicklung.
Absolut.
Dass ich eben mit einer Karte alle möglichen CPOs nutzen kann. Die E-Autofahrer, die schon länger mit dabei sind, die wissen das noch, dass man früher wirklich so einen Ladekartenkatalog brauchte, um in München laden zu können, um in Hamburg laden zu können und dann noch in Berlin, weil eben dieses Roaming nicht möglich war und im Ausland dann dasselbe Spielchen. Das heißt, da haben wir schon mal eine positive Entwicklung. Jetzt haben wir gesehen, dass sich eben die Preise, du hast gerade schon ein paar Beispiele oder ein paar Gründe genannt, warum die Preise jetzt so hochgetrieben wurden. Zwischenzeitlich hatten es ja aber auch manche IMPs probiert, auch unter anderem EMBW mit Mobility Plus, sogenannte Einheitspreise einzuziehen. Da war dann, gab es einen kleinen Preisvorteil, wenn man bei EMBW geladen hat, was, denke ich, auch irgendwo verständlich ist. Und da gab es etwas höhere Preise, wenn man woanders geladen hat. Die waren aber immer gleich. Und ich glaube sogar dann zwischenzeitlich AC und DC immer gleich und das in ganz Europa. Das fand ich aus Kundensicht eigentlich sehr nutzerfreundlich, da man sich eigentlich keinen Kopf machen musste. Ich halte halt über irgendwo die Karte ran, ich weiß, der Preis, der passt ungefähr. Davon ist die EMBW weggegangen. Vielleicht kannst du auch kurz erläutern, warum das so ist, aber ich vermute, das liegt auch daran, dass sich eben die CPOs dann untereinander einfach sehr hohe Preise berechnet haben. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz eingehen.
Ja, da bin ich jetzt in dem Bereich nicht der Mega-Experte, aber es ist natürlich schon so, dass die CPOs jeweils Richtung Aggregator ihren Preis ja auch bestimmen können. Und wenn man jetzt viele CPOs hat und die hohe Preise durchsetzen, dann bleibt für den EMP natürlich am Ende auch weniger übrig. Und dann kommt man mit so einem Einheitsmodell natürlich, wird er schnell kritisch. Und wie du es auch schon sagtest, die EMPs und Roaming-Plattformen, die haben einen super Job gemacht. Können wir auch dankbar sein, dass das jetzt einfach ist. Das Problem ist einfach nur, dass es trotzdem jetzt noch teuer ist. Und es ist jetzt nicht irgendwie abzusehen, dass es jetzt irgendwie günstiger würde. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, wo es günstig ist, wenn es Möglichkeiten der Direktvermarktung gibt, also CPO direkt an den Endkunden, dann kriegt man die Preise runter. Und das ist eigentlich das Ziel von EVPay. Lass uns doch die Zahlungsmittel benutzen, die sowieso jeder in der Tasche hat. Niemand braucht sich registrieren. Alle kennen das vom Supermarkt, vom Tanken, vom Kiosk. Ich halte meine Karte drauf, physisch oder digital, und das war's. Und dann kommen wir in eine Situation, wo der Wettbewerb nochmal größer wird zwischen den Anbietern, weil wenn der CPO auch selber direkt verkaufen kann, dann muss sich der EMP auch fragen, okay, wenn ich jetzt überall den Direktverkauf habe, wie gestalte ich dann meine Preise? Kann man natürlich so lassen oder man geht damit runter.
Du hattest ja gesagt, aktuell ist Ad-Hoc-Laden oft unnötig teuer aus Desinteresse, weil die Anbieter lieber Abos verkaufen möchten oder eben Daten sammeln. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum das Roaming so teuer geworden ist. Also wenn ich jetzt sozusagen mit EMBW-Karte bei, was weiß ich, Ionity laden will oder sowas, weil die Ionities dann natürlich lieber selber ein Abo verkaufen, als den Strom über EMBW zu verkaufen. Aber was ändert jetzt euer Ansatz daran, dass es Ad-Hoc-Laden jetzt, also das Ad-Hoc-Bezahlen, sprich ich halte einfach nur eine EC-Karte an ein Terminal, dass das jetzt attraktiver wird für die Chargepoint-Operator, sodass sie den Preis dann niedriger setzen können?
Ja, das liegt daran eben, und das muss man halt verstehen, wir verändern ja den Markt. Wir nehmen quasi Teilnehmer raus und ich sag mal, eine Ionity oder eine EnBW, die sind ja nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind die Leute, die heute eben nicht so eine Marktmacht haben und selber direkt verkaufen können. Mhm. Also die ganzen Einzelhändler, Wohnungsbaubetreiber, alle die vielen, vielen zukünftigen CPOs wollen ihren Strom am liebsten direkt vertreiben. Und dadurch haben wir auf einmal in der Fläche, werden die Preise sinken, weil wir eben den Aggregator und den EMP nicht komplett rausnehmen, aber als eine weitere Option anbieten. Also die bleiben bestehen. Die werden auch gebraucht werden, ne? Stichwort Flottenkarten. Aber parallel wird ein weiterer Kanal geöffnet, über den wir im Übrigen dann auch dynamische Preise abbilden können, was heute bei dem Marktdesign nicht geht, weil die Preise immer fixiert sind. Und allein dadurch kommt schon Bewegung in die Preise. Und wir gehen davon aus, dass die wirklich sinken werden, weil es kommt dann lokal zu Wettbewerb, weil die Dichte an Ladestationen wird steigen. Und dann überlegt sich natürlich jeder Betreiber so, wie kriege ich am besten jetzt die Kunden an meine Ladestation? Und das wird natürlich über den Preis funktionieren. Weil wir wissen ja heute auch, teilweise fahren die Leute quer durch die Stadt, nur weil dann im Norden der Stadt der Liter 2 Cent günstiger ist. Ja. Und das wird natürlich da auch genauso sein. Und dann wird man halt immer im Moment, in dem ich vor der Ladestation stehe, kriege ich den Ad-Hoc-Preis angezeigt, muss ja auch angezeigt werden, gemäß A4. Mhm. Und im Hintergrund habe ich natürlich immer noch meine App oder meine Fahrstromkarte in der Tasche. Und es ist immer eine Abwägungssache, welche Karte ich ziehe. Also ich sage auch, wenn der Flottenpreis günstiger ist, dann werde ich meine Flottenkarte nehmen. Das muss halt möglich sein. Wir wollen nicht diskriminieren, wir wollen einfach nur dem Endkunden die Wahl geben und dem CPO eben die Möglichkeit, seinen Strom direkt zu verkaufen. weil das geht. Das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Terminal integrieren in eine Ladestation oder abgesetzt, das heißt über ein Terminal mehrere ansteuern und dann kann der CPO im Kreditkarten, Girokarten, Debitkartenbereich eben direkt vermarkten, ohne irgendwen dazwischen. Er braucht einen PSP, den er wahrscheinlich sowieso schon hat. Einzelhändler haben alle einen PSP. PSP ist Payment Service Provider. Das sind die, die die Zahlung abwickeln. Hm. Wenn ihr also mal als Beispiel, wenn man jetzt bei Edeka einkaufen geht und bezahlt, dann wird häufig auf dem Display, bei Edeka weiß es jetzt zufällig, Fiserv Telecash angezeigt. Das ist quasi der Payment Service Provider von Edeka. Wenn die diesen Vertrag sowieso schon haben, können sie den mitnehmen und auch für die Ladestation benutzen. Also als Beispiel jetzt.
Das passt ja vielleicht auch ganz gut zu einem Beispiel, was mir auch gerade auffällt, was mir in den letzten halben Jahr aufgefallen ist. Da hatte ich auch Ladevorgänge gestartet. Das war einmal ein Parkhaus, einmal bei einem Supermarkt. Und da war es tatsächlich auch so, der direkte Tarif, der war deutlich am günstigsten. Das Dumme war halt nur, das waren noch relativ, es waren noch etwas ältere Ladestationen und nicht A4-konform. Sprich, die Kreditkartenzahlung ging dann nur, indem man halt wieder einen QR-Code scannt, dann auf der mobilen Seite alle seine Daten dahinterlegt. Das ist natürlich maximal umständlich und da kommt man dann wieder schnell dazu, dass man dann sagt, na komm, für die paar Cent jetzt gespart, gebe ich jetzt nicht alles an. Ich habe es trotzdem einfach gemacht, um halt zu sehen, was sind das für Preise. Und die waren eben deutlich am günstigsten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann, ja, also einerseits noch viel, viel attraktiver wird, wenn dann eben wirklich ein Kreditkartenterminal dran ist und ich nicht mehr überlegen muss, sondern den Preis sehe und rangehe. Also in den Fällen wäre es gar kein, wäre es ein No-Brainer gewesen, mit der Kreditkarte zu zahlen, wenn das Terminal dran gewesen wäre. Genau. Das andere war eben jetzt schon dann sehr umständlich. Dann sind diese Seiten auch immer nicht sehr benutzerfreundlich gestaltet und schreckt sicherlich dann auch viele ab, die sich damit nicht so auseinandersetzen.
Genau, ja, und es gibt so zwei, drei Punkte. Du musst ein Telefon dabei haben. Das hat man heutzutage eigentlich sowieso immer, sind wir ehrlich. Mhm. Und was ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, du musst halt immer deine E-Mail-Adresse meistens eingeben, Kreditkartendaten eingeben und das ist halt frickelig. Wenn es dann noch regnet, das Display nass ist, dann nervt das. Das ist eine Möglichkeit, genau, aber das ist ja genau der Punkt. Da kann man auch direkt vermarkten, aber es ist umständlich. Und ist auch nicht im Sinne der A4 barrierefrei. Man kann das zwar machen, die A4 lässt das auch zu, aber barrierefrei oder im Sinne der Ladesäulenverordnung der Deutschen war das dann damals nicht barrierefrei. Und streng genommen ist es das auch nicht. Aber es ist eine Möglichkeit, ja, macht vielleicht Sinn, insbesondere dann, wenn ich ein oder zwei AC-Ladepunkte habe, dann kann man mal mit dem QR-Code arbeiten. Aber sobald ich mehr habe, dann macht ein Terminal relativ schnell Sinn.
Aber angenommen, jetzt würden diese Betreiber auch ein Terminal installieren. Wo unterscheidet sich das dann zum Beispiel zu EVPay? Also da könnten die ja jetzt auch sagen, okay, die haben jetzt vorher die Ladestation halt aufgebaut, wo es noch nicht die Anforderungen gab. Jetzt machen sie neue und jetzt installieren die gleichen Kreditkartenterminal. Das scheint mir so, als wenn es ja jetzt schon durchaus möglich wäre, auch diese Ad-Hoc-Preise günstig zu machen. Also wo ist da, sollten jetzt diese Betreiber auf euch zukommen?
Genau, das ist ein ganz wichtiger und guter Punkt. Das ist eine sehr gute Frage, weil der Unterschied ist im Verfahren. Also an welcher Stelle docken wir uns an? Wir sind ja zum einen eichrechtskonform und brauchen dann eine bestimmte Stelle in dieser Kette, um das auch einhalten zu können. Aber fange ich erstmal an, wie läuft es eigentlich heute? Heute ist es normalerweise so, es gibt da verschiedene Varianten. Einmal ist das Terminal in der Baumusterprüfbescheinigung, also Stichwort Eichrecht, der Ladestation proprietär integriert. Dann kann man auch direkt vermarkten, wenn man will, ginge. Häufig ist es aber so, dass es eine Cloud-to-Cloud-Verbindung ist. Das heißt, das Terminal ist zwar physisch in der Ladestation verbaut, ist aber architektonisch quasi an ein Backend angebunden, über OCPI. So, was passiert dann? Dann machen die Backends zu allen anderen Gebühren das Ad-Hoc-Laden nochmal teurer. Die packen einfach 8 bis 9 Cent oben drauf pro Kilowattstunde. Ist deren gutes Recht. Dürfen sie machen, ist deren Geschäftsmodell. Die müssen ja auch irgendwo zurechtkommen und wollen das ja auch eigentlich nicht. Was wir jetzt machen, wir binden uns nicht über OCPI, quasi von Backend zu Backend an, sondern wir binden uns direkt an die Ladestation an und über OCPP. Das heißt, da ist niemand mehr dazwischen. Wir ermöglichen dem Betreiber den direkten Zugriff auf die Ladestation, ohne irgendwas dazwischen. Das machen wir mit Hilfe eines OCPP-Proxys, nennt sich das. Das muss man sich vorstellen wie eine Datenweiche. Und wir nehmen all die Daten raus, die für das Ad-Hoc-Laden relevant sind. Alles andere wird einfach 1:1 weitergeleitet. Das heißt, sind irgendwelche Anpassungen schon vorgenommen worden zwischen Ladestation und Backend? Das ändern wir nicht. Wir geben einfach alles 1:1 weiter. Wir gucken uns nur die Ad-Hoc-Daten an. Und zwar, wir sind direkt hinter der Ladestation. Das ist deswegen wichtig, weil das fürs Eichrecht an der Stelle auch dann bei uns wichtig ist. Wenn da noch ein Backend dazwischen ist, können wir nicht wissen, ob auf der Strecke des Backends die Daten nochmal manipuliert werden oder geändert werden, weil das haben wir nicht mehr unter Kontrolle. Wenn wir die direkte Verbindung zur Ladestation haben, haben wir das unter Kontrolle. Das heißt, wir kriegen den OCMF-Datensatz direkt aus der Ladestation und wissen, aha, das passt. Und können dann das Ad-Hoc-Laden entsprechend abrechnen. OCMF-Daten, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist das Open Charge Metering Format. Das ist ein verschlüsselter Datensatz, den man braucht, wenn man eine eichrechtskonforme Ladestation in Deutschland betreibt. Mhm. Darauf bauen wir auf und den kriegen wir halt direkt aus der Ladestation. Alle anderen Daten geben wir weiter. Und dadurch, dass wir das so machen, hat der CPO die Preis- und Gebührenhoheit. Was heißt das? Er kann den Kilowattstundenpreis setzen, er kann eine Blockiergebühr setzen, er kann eine Startgebühr setzen und er kann eine Parkgebühr setzen. Mhm. So wie er das möchte. Geht heute nicht. Heute definiert er einen Kilowattstundenpreis, vielleicht noch eine Blockiergebühr, die selten aber bei ihm ankommt. Und das geht dann halt über den ganzen Klapperatismus dann wieder zu ihm. Wenn er mit uns zusammenarbeitet, über diese Direktverbindung, kann er eben auch die Preise direkt setzen. Und das ist eigentlich der Unterschied.
Und ihr würdet jetzt euch darum kümmern, dass dieser Bezahlvorgang, der mit einer beliebigen Bezahlkarte getätigt werden kann, dann korrekt abgerechnet wird?
Die Abrechnung führen nicht wir durch. Wir bieten nur die Plattform, damit sich quasi der PSP und der CPO auch finden. Also was wir machen zur E-Mobilität, ich mache das mal vielleicht in einem Bild, also nutzen wir OCPP, also das, was die sowieso schon quasi nutzen, die Ladestation, nehmen die Daten an, übergeben die quasi in die Banken- und Payment-Welt über die Terminals, bekommen dann von dort die Rückmeldung und geben das wieder via OCPP an die Ladestation runter. Mhm. Also wie so ein Übersetzer, kann man sagen. Und dadurch, dass wir das übersetzen, erleichtern wir eben für alle Beteiligten den Prozess. Ein Beispiel konkreter ist heute so, wenn ihr zu einem Standort fahrt und es sind beispielsweise von drei verschiedenen DC-Herstellern Ladestationen an einem Standort. Alle verfügen über ein Terminal. Dann werdet ihr feststellen, dass, obwohl ich das gleiche Produkt kaufe, für jeden Hersteller gibt es einen eigenen Belegserver. Also ein Belegserver heißt ein Ort, wo ich mir den digitalen Beleg nach dem Ladevorgang runterladen kann. Das hat wieder mit dem Eichrecht zu tun, weil um eine Zertifizierung zu bekommen als Hersteller, muss ich eben nachweisen, wo kann ich den Beleg runterladen? Wie kann ich den Beleg dem Kunden zur Verfügung stellen? Ja. Wenn man jetzt bei verschiedenen guckt, manchmal werden die im Display angezeigt oder ich kann die irgendwo runterladen, aber es sind immer verschiedene Orte. EVPay hat gesagt, das müssen wir auch einfacher machen. Wir bieten, egal welche Ladestation aufgebaut ist, der Beleg kann immer an einer Stelle runtergeladen werden. Und das macht es für den CPO einfacher, das macht es auch wieder für den E-Mobilisten einfacher. Das macht es auch für die Buchhaltung der CPOs einfacher, weil die müssen sich jetzt auch hier von den verschiedenen Anbietern, dann wenn sie die nutzen, die Belege alle zusammenklappern und runterladen und zusammenfügen. Und das kann ich nur sagen aus eigener Erfahrung, das ist ganz schön mühsam. Und wir bieten halt also dem CPO dann an, dass wir das auch erleichtern, indem wir einen zentralen Belegserver haben.
Ja, das ist ja auch ein Punkt, der auch als Kunde, gerade wenn man einen Dienstwagen vielleicht hat oder den Strom absetzen will, man braucht eine Rechnung, dann ist das natürlich auch immer sehr aufwendig dann im Nachgang, wenn man jedes Mal Ad-Hoc-Zahlung betreibt. Das heißt, wenn ich 10-mal Ad-Hoc-Zahlung mache bei verschiedenen CPOs, dann habe ich auch 10 verschiedene Methoden, die Belege dann irgendwie einzusammeln.
Genau.
Und nicht immer ist es so richtig logisch auf verschiedensten Wegen. Also da hat man auch einfach viel Aufwand, was dann wieder dafür spricht, dann doch eine Ladekarte einzusetzen, weil ich da halt eine einzelne Abrechnung bekomme. Also da ist wieder das Thema, was du auch erwähnt hast, Flottengeschäft, sieht es vielleicht wieder anders aus. Aber du hattest das Beispiel Tiefgarage genannt, gerade da, wo ich natürlich sehr regelmäßig ja dann auch lade, da ist natürlich dann super, wenn es so einfach wie möglich geht und man dann auch im Nachgang nicht viel Buchhaltungsaufwand sozusagen hat. Vielleicht jetzt zum Abschluss, kannst du vielleicht so einen Ausblick geben, wo steht ihr jetzt? Werdet ihr schon eingesetzt bei bestimmten CPOs oder falls nicht, wann geht's richtig los? Oder falls ja, wie sieht so die weitere Roadmap für euch aus? Hier noch kurze Ergänzung, wir zeichnen Mitte Dezember auf. Sprich, wenn ihr den Podcast hört, dann ist da vielleicht der Prozess ein Stückchen weiter bei EVPay.
Ja, also unser ursprünglicher Plan war, dass wir dieses Jahr im Dezember quasi wirklich im Markt sind. Das haben wir nicht ganz geschafft, was wir aber geschafft haben, das hatte also verschiedene Gründe, auch gerade bei dem in der Phase, wo wir quasi Geld eingesammelt haben, in der M&A-Phase ganz am Anfang, es hat sich alles ein bisschen verzögert. Wir haben es aber geschafft, sind dann entsprechend gut mit guten Investoren, also mit der Feig Electronic ist Investor, die Inner City AG ist Investor und die Electronic ist Investor. Mit denen zusammen haben wir es jetzt aber geschafft, diese Woche Montag bei der PTB unser finales, nicht Konzept, sondern die Umsetzung zu präsentieren, wie wir es jetzt umgesetzt haben. Es ist aber nicht so, dass wir das erste Mal da waren. Wir waren das erste Mal bei der PTB vor einem Jahr. Das heißt, die Gespräche laufen ja schon ein Jahr und jetzt sind wir aber an dem Zeitpunkt, wo wir soweit sind, jetzt können wir es zertifizieren. Also es ist ein zertifizierbares Produkt. Zertifizierbar heißt, das muss schon so funktionieren wie am Ende, sonst kann ich es nicht zertifizieren. Mhm. Weil wenn ich im Nachgang noch was ändern müsste, dann gilt die Zertifizierung nicht. Mhm. So, und ab jetzt dauert es 3 Monate, ab jetzt diesem Montag, dann haben wir ein zertifiziertes Produkt. Wir werden aber schon im Januar anfangen mit 4 Testkunden, die würdet ihr alle kennen, die Namen, die darf ich aber nicht sagen, zu testen. Wir selber testen natürlich schon mit diversen Ladestationen und ich kann nur sagen, aus unserem Test in unserem Labor, da funktioniert das alles hervorragend. Das heißt, das läuft durch. Man muss natürlich immer gucken, manche Ladestationen haben dann irgendwie eine andere Dialektik bei dem OCPP, sprechen ein bisschen anders. Ja. Deswegen sind die Tests so wichtig. Dann müssen wir die an verschiedene Backends natürlich dranbringen. Da muss auch getestet werden. Das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen natürlich dann auch keine Überraschung erleben. Also, Ende März sollten wir ein zertifiziertes, für Deutschland zugelassenes Ad-Hoc-Payment im Markt haben, das entweder in die Ladestation integriert werden kann oder extern eingesetzt werden kann. Mhm.
Das ist ja quasi ein absehbarer Zeitraum. Das heißt, im Laufe 2025 geht es dann richtig los. Und hoffen wir natürlich, dass sich euer Ansatz, ja, dass der Erfolg mit Erfolg gekrönt ist. Denn ich denke, das ist wirklich ein großer Painpoint, den wir aktuell haben, sind die Ladepreise. Das hält auch viele davon ab zu wechseln, gerade diejenigen, die halt nicht zu Hause laden können. Also sprich, die auf Abrechnungsmethoden davon abhängig sind. Und ja, sind wir sehr gespannt, wie die weitere Entwicklung da aussieht und ob da endlich wieder Bewegung geschieht, und zwar nach unten in puncto der Preise zumindest jetzt und nicht weiter nach oben. Ja, vielen Dank, Dominik, dass du bei uns hier im Podcast warst und EVPay vorgestellt hast. Und ja, wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Abonniert und liked und empfehlt uns gerne weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Dankeschön.